Vor mehreren Jahren, ich war noch nicht verheiratet, da waren Leute vom Friedensboten bei uns in der Gemeinde. Und ja, die haben natürlich Platz gebraucht zum Schlafen und einer von denen ist halt zu meinen Eltern gekommen. Und meine Mutter, so wie sie ist, hat aufgetischt beim Abendessen. Richtig mal groß und weil es war ein Gast da, der war was Besonderes und dann tut man natürlich den Tisch voll machen mit Essen. Und der Mann vom Friedensboten hat sich dann ein Brot genommen und hat auf das Brot Butter drauf gestrichen. Aber nicht, wie man normal Butter drauf streicht, sondern hat sich so dünn die Butter drauf gestrichen, dass man die Butter kaum gesehen hat. Und dann hat er sich Marmelade genommen und hat sich die Marmelade genauso dünn drauf gestrichen. Sodass du eigentlich nichts auf diesem Brot hattest, außer, ja, Brot. Und ein bisschen Geschmack, also minimalst. Und meine Mutter hat das gesehen und hat gesagt, ja, komm, tu dir doch ein bisschen mehr drauf, damit du auch was schmeckst. Und der Mann hat gesagt, ja, wissen Sie, früher bei uns in Russland, da hatten wir nichts. Und da durften wir uns nicht mehr auf das Brot streichen, wie das, was ich mache. Und hat sie gesagt, meine Mutter, ja, aber jetzt sind wir ja nicht in Russland, sondern wir sind ja hier und auf dem Tisch ist genug da. Hat gesagt, ja, aber ich bin das so gewohnt von zu Hause. Ich bin das so gewohnt aus meiner Kindheit. Und in dem Moment war mir der Mann unsympathisch. Ich habe mir gedacht, es ist doch Essen da. Und er ist bei Gästen zu Besuch. Für mich war das so, als würde er meine Mutter beleidigen, weil meine Mutter doch aufgetischt hat und er nimmt sich nicht genug zu essen. Und es ging ein Weilchen so, das hat mich ziemlich beschäftigt, bis ich einfach begriffen habe, dass ich nicht weiß, was dieser Mann in seiner Vergangenheit erlebt hat. Und dass ich nicht weiß, warum dieser Mann, ich kenne den genauen Grund nicht, warum er sich nur so wenig auf sein Brot gestrichen hat. Wenn wir darüber nachdenken, was einen Menschen ausmacht, dann macht die Persönlichkeit von einem Menschen das aus, was er in seinem ganzen Leben erlebt hat. Wie er aufgewachsen ist, wie er zur Schule gegangen ist, was er mitbekommen hat von seinen Eltern. Natürlich, Gott gibt uns eine eigene Persönlichkeit, aber das, was wir erleben, das trägt natürlich dazu bei. Wir werden heute es wird heute um was Ähnliches gehen, auch darum, dass verschiedene Menschen bestimmte Dinge anders handhaben. Und wenn wir im Römerbrief lesen, dann ist es ja wichtig zu begreifen, an welcher Stelle im Römerbrief sind wir gerade. Der Römerbrief, der zieht sich ja von vorne bis hinten, zieht sich ein roter Faden durch, wie das Leben von einem Christen. Vom Anfang an, von der Erkenntnis der Schuld, von der Erkenntnis, jeder Mensch ist ein Sünder, wir können uns nicht alleine retten, bis über die Gnade von Jesus. Und am Ende sehen wir Dinge für das Zusammenleben unter Christen, für das alltägliche Leben. Jetzt sind wir gerettet, wie leben wir als Christen zusammen? Und darum soll es heute Morgen auch gehen. Der Text heute Morgen ist ein bisschen lang, aber davon solltet ihr euch nicht abschrecken lassen, es ist ein komplettes Kapitel. Und es geht aber in dem kompletten Kapitel nur um dieses eine Thema. Das war dem Paulus so wichtig, dass er anscheinend einen richtig langen Abschnitt dazu hergenommen hat, um dieses Thema zu behandeln. Und zwar sind wir in Römer Kapitel 14. Ich werde die ersten 12 Verse lesen und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der ist im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht ist, der ist im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Bevor wir anfangen, den Text zu betrachten, möchte ich noch mit uns beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben dazu. Herr, wir danken dir von Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass wir darin lesen dürfen und dass wir ja auch darin sehen dürfen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir leben können, wie wir leben sollen als Gemeinde, als Einzelpersonen, privat, zu Hause. Und Herr, wir möchten dir danken, dass du ja gewisse Anweisungen gegeben hast für unser Leben, an die wir uns halten können. Wir möchten dir aber auch danken, dass du uns Freiheiten gegeben hast, gewisse Dinge selbst zu entscheiden. Und wir möchten jetzt einfach bitten, Herr, wenn wir ja diesen Text heute Morgen betrachten, dass du uns wirklich ins Herz sprichst, dass du mir die richtigen Worte schenkst und dass wir wirklich verstehen, was du mit diesem Text meinst. Amen. Ich werde es erstmal bis Vers 12 belassen. Den restlichen Teil lesen wir später. Der erste Punkt, den wir heute Morgen betrachten, soll heißen, der eine so und der andere so. Wir konzentrieren uns auf zwei Verse, nämlich auf die Verse 2 und 5. Vorher möchte ich aber noch etwas anderes sagen. Die ersten Christen, von denen wir in der Bibel lesen, das waren Juden. Das waren die ersten Christen, die kamen aus dem Judentum, bekehrten sich zu Christus. Und wer sich an meine letzte Predigt noch erinnert, der weiß, dass die Juden ein recht eigenartiges Völkchen sind. Nämlich, dass sie die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, so sehr einhalten wollen, dass sie sich selber noch zusätzliche Gebote dazu schreiben. Und auch hier war es nicht anders. Die Juden, die gläubig geworden sind, bei denen war das so im Denken verankert, Gott durch Taten zu gefallen, dass sie einiges von den Dingen, die sie vorher getan haben, nach ihrer Bekehrung immer noch taten. So haben sie zum Beispiel kein Fleisch gegessen, das von den Heiden gekommen war. Weil wenn eine Meinung von den Juden war, sobald ein Tier geschlachtet ist, ist das ein Opfer. Und wenn sie Fleisch von Heiden kaufen, dann ist das eigentlich ein Opfer für die anderen. Christen, die von den Heiden gekommen sind, die hatten kein Problem damit, auf den Markt zu gehen und sich Fleisch zu kaufen, weil sie wussten genau, das Fleisch verunreinigt mich natürlich nicht. Die haben in sich die Freiheit gesehen, einfach das Fleisch zu kaufen und zu essen. Und so sind natürlich Streitereien entstanden. Die Juden, die trotz ihrer Freiheit, die sie jetzt in Christus haben, weiter an Geboten festhalten, und die Heiden, die sich in viele Dinge lockerer gesehen haben. Aber beide waren gläubig an Christus. Und jetzt kommt Paulus und sagt im Vers 2, der eine glaubt, er dürfe alles essen, der andere aber isst kein Fleisch. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage gleich, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Das ist ein bisschen so wie bei dem Mann vom Friedensboten. Seine Meinung war, das Brot dünn zu streichen. Meine Meinung war, das Brot schön dick zu streichen mit dem Essen. Wenn man den Text zum ersten Mal liest, fragt man sich natürlich, warum ist das so? Warum handhaben unterschiedliche Menschen unterschiedlich? Und die Antwort ist ganz einfache, weil jeder Mensch aus einem anderen Leben herauskommt. Die Heiden natürlich aus ihren Götzendiensten und die Juden aus dem strengen Befolgen der Gebote. Und das Problem ist, wenn das passiert, dann fängt man an zu streiten. Dann entsteht Streit in der Gemeinde, wenn Leute unterschiedlich handeln. Der Heide, der sich in Christus völlig befreit sieht und jeden Tag für gleich wichtig hält und an jedem Tag, nicht nur an einem Sonntag oder an einem Sabbat, Gott dienen möchte. Und im Gegenzug der Jude, der nicht versteht, warum der Heide den Sabbat nicht halten will. Natürlich der Heide, der alles Fleisch isst, und der Jude, der nicht versteht, warum der Heide das Fleisch von Götzenopfern isst, was in seinen Augen alles Götzenopferfleisch war. Und dann fangen sie an zu streiten und zu diskutieren in der Gemeinde vielleicht. Wenn sie sich treffen zum Abendmahl, fangen sie an zu diskutieren über etwas, wo Gott ja eigentlich gesagt hat, wir sehen es in Vers 5, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Gott sagt nicht, das sollt ihr nicht essen, das sollt ihr essen, sondern jeder sei seiner Meinung gewiss. Beide Seiten sind okay, so wie sie sind. Egal, wie sie es handhaben. Ich meine, heute ist es nicht anders. Ich möchte nicht darüber nachdenken, ehrlich gesagt, wie viele Gemeinden sich zerstritten haben wegen Kleinigkeiten. Wie viele Gemeinden sich gespalten haben wegen Kleiderordnungen. Wie viele Gemeinden über einzelne Bibelstellen gestritten haben, die eventuell ja einfach Auslegungssache sind und die nicht den Kern des Evangeliums betreffen und die sich getrennt haben. Wegen Dingen, die eigentlich nur Gewissensfragen sind. Wir finden in der Bibel für unser heutiges Leben keinen Katalog, wo jeder einzelne Punkt in unserem Leben klar geregelt ist. So wie bei den Juden damals mit den vielen Opferbestimmungen und sowas. Sowas finden wir nicht für uns Christen. Es gibt zwar gewisse Punkte, wo Gott genau sagt, das will ich und das will ich nicht. Aber genauso gibt es gewisse Punkte, wo er uns einfach die Freiheit lässt. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn es Geschwister gibt, die anders denken wie wir, wenn es Geschwister gibt, die bestimmte Punkte anders handhaben wie wir, wie gehen wir mit diesen Geschwistern um? Und das lesen wir, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der heißt, richtet nicht und verachtet nicht. Lesen wir mal den Vers 1 von unserem Text, da heißt es, den Schwachen im Glauben nehmt an. Und streitet nicht über Meinungen. Da haben wir schon mal das Erste. Wir sollen über Meinungen nicht streiten. Gott ist ein Gott des Friedens und wir sollen nicht streiten über Meinungen. Nur weil mein Bruder eine gewisse Sache anders handhabt wie ich, weil der vielleicht die Musik etwas lauter hört wie ich oder andere Dinge isst wie ich oder sonst irgendwas, deswegen sollen wir darüber nicht streiten. Das sind unwichtige Dinge. Vers 3. Wer isst, der verachte den nicht, der isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. An diesem Punkt sind beide Seiten gefragt. Und ich bin überzeugt, jeder von uns gehört zu irgendeiner Seite dazu. Um ein neutrales Beispiel zu geben, möchte ich kurz den Mann vom Friedensboot nochmal aufgreifen. Ich weiß, das ist ein sehr banales Beispiel. Aber ich bin in dem Fall derjenige, der isst, der sich sein Brot schön dick streicht mit Butter und Marmelade, einfach damit Geschmack hat. Und ich sehe den anderen, der nicht isst, und ich habe jetzt die Aufgabe, diesen Mann nicht zu verachten, nur weil er ja eben nicht isst. Und dieser Mann vom Friedensboten ist aber genauso aufgefordert, etwas zu tun. Nämlich mich nicht zu richten. Wenn er da sitzt und sich sein Brot dünn streicht und er sieht, ich tue mir ordentlich Marmelade drauf, dann darf er mich deswegen nicht verurteilen. Der eine soll den anderen nicht verachten und der andere den einen nicht richten. Und am Schluss von dem Vers 3 kommt das Wichtigste, denn Gott hat ihn angenommen. Gott hat ihn angenommen. Und das ist der Knackpunkt. Wie können wir einen Bruder verachten oder eine Schwester in Gedanken richten, wenn wir genau wissen, Gott hat diese Person angenommen, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Das wird auch deutlich im Vers 4. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrichten. Wer bist du? Wer bin ich, dass ich irgendjemanden verachte wegen etwas, das er tut, oder irgendjemand richte? Der Einzige, vor dem wir für unsere Taten wirklich letzten Endes Rechenschaft ablegen müssen, ist unser Herr. Wenn wir einmal nicht mehr auf dieser Erde sind, dann wird sich zeigen, welche von unseren Taten Gold sind und welche im Feuer verbrennen. Aber wir werden nicht Rechenschaft ablegen müssen. Ich werde einmal im Himmel nicht Rechenschaft ablegen müssen vor zum Beispiel dem Dominik, sondern ich werde nur Rechenschaft ablegen müssen vor dem Herrn. Jetzt dürfen wir das natürlich nicht verwechseln. Ich hätte an dieser Stelle eigentlich eine Tabelle dabei, allerdings hat das mit der Technik nicht so gut hingeklappt, der konnte meine Datei nicht lesen, deswegen müsst ihr euch jetzt eine Tabelle vorstellen. Die Tabelle hatte zwei Spalten. Auf der linken Spalte waren klare Richtlinien Gottes. Gott hat uns nämlich auch Richtlinien gegeben, wo wir keine Meinung haben dürfen, wo wir einfach Gott gehorchen müssen. Zum Beispiel, dass wir keine Ehe eingehen dürfen mit Ungläubigen. Wenn wir heiraten, ist zum Beispiel eine klare Richtlinie, die Person soll gläubig sein an Christus. Oder wir sollen unsere Feinde lieben. Das ist auch eine klare Richtlinie, da dürfen wir auch nicht abweichen davon, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Zum Beispiel aber auch, Frauen sollen in der Gemeinde nicht lehren. Das ist auch eine klare Richtlinie, die in Gottes Wort steht. Oder wir sollen Gott lieben mit unserer ganzen Seele und allem, was wir sind und haben, sollen wir Gott lieben. Das ist eine klare Richtlinie, ein Gebot, das Gott uns gegeben hat. Und auch, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Und es gibt Punkte eben, diese klaren Richtlinien, wenn wir sehen, ein Bruder oder eine Schwester verstößt dagegen. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl. Dann sollen wir mit ihm reden. Wir nennen sowas in der Bibel Gemeindezucht. Erst mit dem Bruder reden, dann zu zweit oder zu dritt, dann die Ältesten, dann die Gemeinde hinzuschalten. Und da geht es aber nicht um Punkte, bei denen wir Meinungsfreiheiten haben, sondern wirklich um klare Richtlinien Gottes. Aber heute in dem Text geht es um andere Dinge. Da geht es ums Essen, da geht es ums Trinken, da geht es zum Beispiel um Sport oder um Musik. Oder darum, gewisse Tage zu halten. Die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, was wir in unserer Freizeit machen, wie wir bestimmte Dinge persönlich handhaben. Und da ist es wichtig zu unterscheiden, was fällt in welchen Bereich. Natürlich, zum Beispiel sagt Paulus, wenn wir den Bereich Sport ansehen, Paulus sagt in seinem Wort, dass die Körperübung, das sagt er im Timotheusbrief, dass die Körperübung zu wenig Nütze ist. Aber er verbietet sie nicht. Paulus sagt sogar, dass uns eigentlich alles erlaubt ist, aber nicht alles nützlich ist. Wenn du also der Überzeugung bist, dass eine Mitgliedschaft in einem Fußballverein oder in einem Fitnessstudio Gott nicht gefällt, dann melde dich da nicht an, aber verurteile den anderen nicht, der ins Fitnessstudio geht oder im Verein Fußball spielt. Wenn du der Überzeugung bist, dass du ein Bier trinken darfst mit deinen Arbeitskollegen oder mit deinen Geschwistern, dann verurteile oder verachte die Person nicht, die sagt, nein, ich trinke für Gott keinen Alkohol. Ich verzichte für Gott darauf. Denn jeder steht und fällt dem Herrn. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die wir in unserem Text besprechen müssen. Und das ist das Wichtigste von allem, denke ich. Denn da geht es um den Herrn. Und so heißt auch dieser Punkt, der dritte Punkt, für den Herrn. Lesen wir nochmal ab Vers 6. Da heißt es, wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Denn es steht geschrieben, in Jesaja 45, Vers 23, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen bekennen. Das habe ich den Vers 10 ausgelassen. Vers 10 war vorher, du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann erfahren wir, dass es sich bei den beiden Seiten, die wir hier haben, bei denen, die essen und nicht essen, dass es sich wirklich um Menschen handelt, die im Blick auf den Herrn handeln. Es geht hier nicht um Irrlehrer. Wie Paulus zu Irrlehrer steht, das wissen wir. Irrlehrer sind die Leute, die versuchen, jetzt hat die Tabelle da, hätte wir es leicht, die klaren Richtlinien Gottes auf die andere Seite zu schieben. Zu sagen, ja, du bist zwar eine Frau, aber es ist doch deine Meinung, wenn du lehren willst in der Gemeinde oder nicht. Es ist völlig in Ordnung, wenn du lehrst in der Gemeinde. Ein Irrlehrer ist derjenige, der sagt, ja gut, dann hast du halt einen ungläubigen Freund oder eine ungläubige Freundin. Du kannst ihn auch sicher zu Gott führen. Irrlehrer sind diejenigen, die die klaren Richtlinien Gottes nehmen und verdrehen. Aber hier geht es nicht um die Irrlehrer. Hier geht es um Menschen, die im Blick handeln auf Gottes Wort und auf den Herrn. Die Dinge, die sie tun, wirklich tun und dem Herrn dafür danken, dass sie diese Dinge tun dürfen. Wir haben es schon gelesen. Wer isst und er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst nicht und er dankt Gott auch. Wenn ein Alkoholiker gläubig geworden ist und für den Rest seines Lebens auf Alkohol verzichtet, dann dankt er Gott dafür, dass er ihn frei gemacht hat davon. Und wenn aber ich zum Beispiel mit meiner Frau zu Hause am Tisch sitze und wir machen eine Flasche Wein auf, dann danken wir Gott genauso. Dafür, dass er diesen Wein gemacht hat und uns einfach diese Zweisamkeit zu zweit schenkt. Egal, wer es wie tut, man dankt Gott dafür. Und deswegen sollen wir einander nicht verurteilen. Nur weil unser Bruder und unsere Schwester irgendwas anders handhabt. Denn sie tun es genauso wie wir im Blick auf den Herrn. Und jetzt wissen wir eigentlich Bescheid, oder nicht? Der Text ist abgearbeitet. Wir könnten hier sagen, gut, jeder handhabt die Dinge so, wie er es möchte und alles ist wunderbar. Wir verachten einander nicht, wir richten einander nicht. Aber es wäre schade, wenn wir jetzt aufhören, weil unser Text geht noch weiter im Vers 13. Unser Kapitel ist noch nicht vorbei. Und deswegen lesen wir jetzt noch die Verse 13 bis 23, denn darin gibt es noch einen Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Lesen wir ab Vers 13. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder ein Ärgernis bereitet. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, für den ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es isst, mit schlechtem Gewissen. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Den Glauben, den du hast, habe für dich selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht verurteilen muss in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt und dennoch isst, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Der letzte Punkt für heute Morgen soll heißen: Nehmt Rücksicht aufeinander. Wir haben bis jetzt aus dem Text drei Wahrheiten herausziehen können. Einmal, dass wir bei gewissen Entscheidungsfragen, bei Gewissensfragen unterschiedlich handeln und uns deswegen weder richten noch verachten sollen. Denn, und das war ja dann der dritte Punkt, alles, was wir tun, das tun wir hoffentlich im Blick auf den Herrn. Denn wir danken ihm dafür, wenn wir es tun. Aber wir haben gesehen, unser Text geht noch weiter. Ich möchte ein kleines Beispiel aufgreifen. Hier in Trondreut gibt es recht viele Ausländer, das stimmt. Und ich habe in meiner Arbeit und auch hier in der Gemeinde sind viele Menschen, die kommen aus Russland. Und wenn ein ungläubiger Mann in Russland lebt, dann gibt es eine Sache, die macht er sehr gern, und das ist Trinken. In Russland ist es vielleicht kalt, der Alkohol, der wärmt ein bisschen, der Wodka tut gut. Und dann kommt es natürlich ganz schnell, dass Menschen abhängig werden dort. Das ist nicht nur in Russland so, das ist auch in Finnland so, überall dort, wo es lange dunkel ist, wo es kalt ist, dort werden die Menschen viel leichter abhängig von Alkohol, wie jetzt zum Beispiel wir hier oder ein bisschen weiter im Süden noch oder so. Es ist einfach eine Schwäche, die es in diesen kalten Gegenden gibt. Und jetzt gibt es in Russland eine Meinung, nämlich ein Christ darf kein Alkohol trinken. Denn wenn ein Alkoholiker, jemand, der wirklich viel getrunken hat, gläubig wird, dann ist ein Zeichen dafür, dass er plötzlich aufhört damit. Dass er frei geworden ist von dem Alkohol. Genau. Und jetzt kommt dieser Mann nach Bayern. Und in Bayern, sag mal einem Bayern, der gläubig wird, du darfst kein Bier mehr trinken. Der zeigt dir den Vogel. In Bayern ist Alkohol trinken, das ist nichts, womit man sich aufhemmt, sondern das ist was Gemütliches. Wenn man beisammen ist, dann macht man halt sein Bier auf. Und jetzt fangen diese beiden an zu diskutieren. Die hocken zusammen irgendwo draußen, es ist schön warm. Und der aus Bayern, der macht sich sein Bier auf. Und der aus Russland, der sagt, nein, ich will das aber nicht trinken, weil ich darf das nicht. Als Christ trinke ich kein Alkohol. Und jetzt diskutieren die beiden über dieses Thema. Und der Bayer überredet den aus Russland, sich ein Bier aufzumachen. Und dann stehen plötzlich zwei Bier da und beide trinken. Und der Russe aus Russland, der trinkt, obwohl er eigentlich von seinem Gewissen her weiß, ich darf es nicht trinken. Und in dem Moment wird ihm das zur Sünde. Beide trinken ein Bier, aber demjenigen, der eigentlich glaubt, es ist mir eigentlich nicht erlaubt, dem ist es eine Sünde und dem anderen ist es aber keine Sünde. Denn er handelt nicht mehr nach seinem Gewissen. Wenn du der Überzeugung bist, dass Fernsehschauen Sünde ist, dann sündigst du in dem Moment, wo du die Kiste anmachst. Wenn du aber der Überzeugung bist, dass du dir gerne mal einen Film anschauen darfst, dann sündigst du in dem Fall nicht. Es ist die Frage, handelst du deinem Gewissen entsprechend? Wenn du der Überzeugung bist, dass Sport eine Sünde ist, dann sündigst du in dem Moment, in dem du ins Fitnessstudio reingehst. und anfängst, Handeln zu stemmen. Gegen dein Gewissen, nur weil dich ein Bruder dazu überredet hat. Der andere Bruder, für den ist es keine Sünde, weil er genau weiß, er hat diese Freiheit. Vers 13. Darum lasst uns nicht mehr einen anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Vers 15. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Vers 21. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Wenn ich weiß, wenn ich einen Gast bei mir zu Hause habe und ich weiß ganz genau, dieser hat ein Problem mit Alkohol, dann mache ich doch mein Bier einfach nicht auf. Dann nimm ich doch Rücksicht auf meinen schwächeren Bruder oder meine schwächere Schwester und lass doch das Bier einfach im Kühlschrank und mach einen Saft auf, damit ich dem anderen nicht zum Anstoß werde. Ich möchte nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Es geht nicht um einfach eine Meinung. Der Schwache darf nicht sagen, ja, okay, nur weil ihm etwas nicht passt, ja, du darfst das nicht machen, weil du bist mir ein Anstoß zur Sünde. Die dürfen das natürlich nicht ausnutzen. Wir haben gesehen, auch der Schwache darf den Stärkeren nicht richten, nur weil der jetzt sein Bier trinkt. Aber dann nimmt man doch Rücksicht auf den anderen. Man kann doch auf gewisse Dinge verzichten. Wenn ich weiß, der eine hat ein Problem mit Sport, dann schlage ich ihm doch nicht vor, Sport zu machen, sondern schlage ich ihm vor, man geht ein bisschen spazieren oder man schaut sich einen Film an und macht nicht unbedingt Sport mit dem, obwohl ich genau weiß, der sieht es als etwas anderes, das er nicht tun darf. Am Ende zählt doch nur diese eine Sache. Ich möchte den einen Vers nochmal lesen. Nämlich den Vers 19. Da steht drin, darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient. Was zum Frieden dient. Und der Erbauung untereinander. Wenn wir mit Geschwistern zusammen sind, sei es in der Gemeinde oder sei es zu Hause bei uns, und wir wissen ganz genau, wie diese Person zu gewissen Bereichen steht, dann lasst uns doch in dem Fall Rücksicht nehmen auf den anderen. Und wenn wir wissen, der andere tut etwas, das ich als falsch hatte, so lasst uns ihn nicht verurteilen. Denn rechtfertigen muss er sich vor Gott. Wie wir es gelesen haben, Gott ist ein Gott des Friedens. Er will nicht, das ist das Allerletzte, was Gott will, dass sich seine Kinder, diejenigen, die er errettet hat vor dem ewigen Tod, dass die sich zoffen und in die Haare kriegen und die Gemeinde sich spaltet wegen Kleinigkeiten. Wegen Dingen, die er uns eigentlich freigestellt hat. Und das ist eine Sache, wenn wir in Bezug auf die Dinge denken, wie wir handeln, so lasst uns doch, und damit möchte ich schließen, lasst uns handeln, so wie Gott es möchte. Nicht nach bestimmten Richtlinien, sondern einfach danach, dem anderen kein Anstoß zu sein und danach dem Frieden nachzujagen. Dass wir das tun, was dem Frieden dient und der Erbauung. Denn am Ende geht es doch immer nur um den Herrn und um seine Ehre und um seine Größe. Und die entsteht nicht im Streit, sondern im Frieden. Amen.